Schlager besingen ja oft die ewige Liebe. Und junge Menschen, das sieht man immer wieder in Umfragen, die wünschen sich eigentlich sehnsüchtig, einmal glücklich verheiratet zu sein und das nicht nur für ein paar Jahre, sondern fürs ganze Leben. Und wir wissen, wie die Realität aussieht, wie viele Ehen zerbrechen, dass die ewige Liebe oft einfach nur bis zum nächsten Partner dauert. Und, aber da kommt etwas von Sehnsucht heraus, was eigentlich wir uns wahrscheinlich alle wünschen. Und bei euren Jodelliedern habe ich auch irgendwie den Eindruck, auf der einen Seite macht ihr aufmerksam mit euren Liedern, was es Schönes auf dieser Welt gibt. Eben so ein Sonnenuntergang von einer schönen Flut, das ist doch etwas einfach schön. Oder was es auch an Zwischenmännlichem Schönes gibt, oder ein bisschen Lebenshilfe drin, wenn einfach man entmutigt ist, dass man doch einfach auch ein bisschen auf das Schöne schauen soll. Und irgendwo ist aber auch da Sehnsucht drin nach Geborgenheit, nach Friede. Und wie oft ist eben da auch die Realität anders, dass in Familien so viel Streit da ist, so viel Unruhe. Oder wie Benny Chappell hat gesagt, oder Adventszeit, wo man eigentlich ein bisschen zur Ruhe kommen sollte und wie viel Hetze ist da statt Ruhe. Aber ich finde, das ist, auch wenn die Realität manchmal ein bisschen anders aussieht, als wir sie in den Liedern singen, es ist gut, wenn wir davon singen. Wir dürfen Sehnsucht haben. Wir dürfen uns sehnen nach vielleicht etwas anderem, als manchmal auf dieser Welt geht, gerade wenn wir an die Kriege denken, die zurzeit auch eben in Europa herrschen. Advent, wie Benny Chappell richtig gesagt hat, bedeutet eigentlich Ankunft. Das war so das Fachwort, wenn der Kaiser aus Rom kam, das war der Advent. Und Advent für Christen bedeutet, wir begrüßen den König aller Könige, den Kaiser aller Kaiser. Und die Engel haben bei der Geburt Jesu gesungen, Friede auf Erden, und eben auch da muss man sagen, die Realität sieht oft ein bisschen anders aus. Warum ist das so? Ich versuche heute Morgen ein bisschen Antworten zu geben. Erstens, Advent ist Erinnerung an das erste Kommen Jesu. Ich merke immer wieder, dass da viel Unwissenheit da ist, ob das mit Jesus so alles eigentlich so stimmt. Wenn wir vergleichen mit dem Buddhismus, beim Buddhismus steht die Lehre vom achtteiligen Pfad im Mittelpunkt. Da geht es um eine Lehre. Buddha spielt da nicht so eine große Rolle. Man ist sehr unsicher, wann er eigentlich gelebt hat. Es muss irgendwo so um 500 vor Christus gewesen sein. Aber eigentlich spielt da Buddha keine große Rolle. Es geht um eine Lehre. Wie kann ich aus dem Leid dieser Welt weggehen? Nicht in ein Paradies, wo alles schöner ist, sondern wie kann ich verhindern, dass ich immer wieder auf dieser Erde geboren werden muss und immer wieder dieses Leid tragen muss. Da versucht der Buddhismus Antwort zu geben, wie man aus diesem Kreislauf der Wiedergeburt ausbrechen kann. Schon da merken wir, es ist nicht so, dass alle Religionen dasselbe glauben. Wir glauben etwas anderes, als dass wir einfach einmal verschwinden und nicht mehr wiedergeboren werden müssen. Im Islam ist, soweit ich das sehe, der Koran im Mittelpunkt. Dreht sich alles um den Koran. Dort steht kaum etwas über das Leben Mohammeds. Wir wissen aus dem Leben Mohammeds eigentlich nur aus Legenden, die 100, 200 Jahre später eigentlich aufgeschrieben wurden. Geburtsdatum wissen wir einigermaßen genau, 570, zwischen 570 und 573. Das Todesdatum ist etwas sicherer, 632. Aber im Koran, im Islam steht ein Buch im Mittelpunkt. Und im Christentum steht nicht die Bibel im Mittelpunkt, obwohl die Bibel immer wieder Zentrum sein soll, auch im Gottesdienst oder eine wichtige Grundlage. Im Christentum steht eine Person im Zentrum, nämlich Jesus. Beim Geburtsdatum, bei dem Geburtstag sind wir zwar so unsicher wie bei Mohammed, das muss irgendwo zwischen 7 und 4 vor Christus gewesen sein. Und über die ersten 30 Jahre seines Lebens haben wir eigentlich auch nur Legenden, nicht in der Bibel, sondern das sind andere Schriften, wo man sich überlegt hat, ja, was könnte Jesus in den ersten 30 Jahren seines Lebens gemacht haben. Aber über die letzten 2 bis 3 Jahre sind wir sehr genau unterrichtet. So genau, dass es Leute gibt, wir wissen, die sagen, wir wissen über niemanden mehr im Altertum eigentlich als über Jesus. Wir haben 4 Evangelien, die uns davon berichten. Und interessant ist, bei den Evangelien steht fast die Hälfte der Evangelien berichten nur über die letzte Woche des Lebens Jesu. Also beim Johannesevangelium, Johannes war ein Augenzeuge, das merkt man immer wieder, da ist fast die Hälfte des Evangeliums beschreibt nur die letzte Woche des Lebens Jesu. Warum ist das so? Weil da das Entscheidende passiert ist. Der Prophet Jesaja, 700 vor Christus, hat einmal gesagt, wir gingen alle in die Irre wie Schafe, ein jeder sah auf seinen Weg. Aber der Herr warf unser aller Sünde auf ihn. Der Herr warf unser aller Sünde auf ihn. Das ist das Zentrum der letzten Woche des Lebens Jesu. Das Evangelium bedeutet, dass Jesus die Strafe für meine Sünde getragen hat. Dass nicht ich weiß nicht, wie viel gute Taten tun muss, sondern dass Jesus das gemacht hat. Und wenn die Leute das doch glauben könnten, wenn mehr Leute das glauben könnten und wüssten, meine Sünden sind mir vergeben, ich muss nicht Angst haben, wenn eines Tages mein letztes Stündlein schlägt, weil meine Sündenschuld hat Jesus getragen. Wenn das mehr Leute glauben könnten, da wäre Friede, mehr Friede in unseren Herzen. Weil damit das eigentlich das entscheidende Problem unseres Lebens gelöst ist, was meine Beziehung zu Jesus, zu Gott betrifft. Nicht durch gute Taten bekommen wir Sündenvergebung. Gute Taten werden wir immer zu wenig haben. Und wir werden immer unsicher sein, wenn wir darauf unsere Hoffnung auf Sündenvergebung bauen würden, werden immer unsicher, reicht es? Es reicht nie. Es wird nie reichen. Aber etwas genügt, was Jesus gemacht hat. Als Jesus ausgerufen hat, am Kreuz auf Golgatha, war eines seiner letzten Worte, es ist vollbracht. Und das schlägt uns eigentlich alles aus der Hand. Er hat es gemacht. Nicht wir müssen unsere Erlösung erarbeiten. Und wenn wir das glauben könnten, ich denke, da käme etwas von diesem Frieden, der auch in den Liedern immer wieder zum Ausdruck kommt, in unser Herz. Kein ernstzunehmender Historiker glaubt nicht oder zweifelt daran, dass es Jesus gegeben hat. Er ist mindestens so gut bezeugt wie Kaiser Augustus, König Herodes, Statthalter Pilatus und alle diese Persönlichkeiten aus dem Altertum. Ja, er ist sogar besser bezeugt. Vor allem haben wir Augenzeugen in den Evangelien. Die wenigsten Gelehrten glauben, dass Jesus der ist, was Christen davon halten. Christen glauben, dass er der Sohn Gottes ist, dass er Gott Mensch geworden ist, dass er für unsere Sünden gestorben ist. Das glauben die wenigsten Gelehrten. Aber zweifeln, dass es Jesus gegeben hat, das tut kein ernstzunehmender Gelehrter. Ohne Jesus ließe sich nicht erklären, wie das Christentum entstanden sein soll. Also erster Advent oder Advent. Wir erinnern uns daran, dass Jesus gekommen ist. Und das ist Tatsache, das ist Realität. Das ist geschichtlich so gut bezeugt wie vieles andere auch, jedenfalls viel besser als Wilhelm Tell. Zweiter Punkt. Advent bedeutet, ist eine Mahnung daran, dass es nicht genügt, dass Jesus in Bethlehem geboren ist. Angelus Silesius, das ist ein Pseudonym für einen Mann, der hieß Johannes Scheffler, der war Arzt, Dichter, katholischer Priester, hat da in Breslau, in Schlesien, im heutigen Polen gelebt, war ursprünglich Protestant, kehrte dann um zur katholischen Kirche, 1624 bis 1677. Und dieser Mann hat ein ganz wichtiges Wort gesagt: Wird Christus 1000-mal in Bethlehem geboren und nicht in dir, du bleibst noch ewiglich verloren. Wenn Jesus 1000-mal in Bethlehem vor 2000 Jahren geboren wäre und nicht in mir, würde mir das nichts nützen, dann wäre das einfach eine historische Tatsache, die einmal geschehen ist, die aber nichts mit meinem Leben zu tun hat. Warum erleben viele den Frieden und die Ruhe und die Geborgenheit nicht, wenn wir in den Liedern singen? Es hat eine Ursache: Jesus hat nicht den Platz in unserem Leben, der ihm eigentlich zusteht. Ich habe da eine Folie mitgebracht. Das sind drei Möglichkeiten, wie Jesus Platz haben kann in unserem Leben. Ganz links seht ihr das Kreuz, das symbolisiert Jesus. Ich habe nichts zu tun mit Jesus. Jesus interessiert mich nicht. Ich glaube nicht, dass es ihn überhaupt gegeben hat. Und wenn es ihn gegeben hat, interessiert mich nicht. Interessiert mich nicht mehr als Kaiser Augustus, der mich auch nicht interessiert. Das zweite Bild zeigt: Doch, ich glaube, dass es Jesus gegeben hat. Und ich gehe in die Kirche, ich bin fromm, ich bin gläubig, ich würde mich als gläubig bezeichnen. Aber auf dem Thron meines Lebens, da bestimme immer noch ich. Ich bestimme mein Leben. Und richtig wäre, dass Jesus auf dem Thron meines Lebens sitzt. Dass Jesus mein Leben bestimmt. Dass Jesus mich führen kann. Und da merken wir, wenn Jesus auf dem Thron meines Lebens sitzt, dann kommt vieles im Leben irgendwo in eine gute Ordnung hinein. Wird Jesus Christus 1000-mal in Bethlehem geboren und nicht in dir, so bleibst du doch ewiglich verloren. Und wie wird Jesus in unserem Leben geboren? Nicht durch Teilnahme an der Eucharistie, sondern nicht indem ich mich bekehre zu ihm und sage: Herr Jesus, komm in mein Herz. Ich übergebe dir mein Leben. Du sollst mein Leben bestimmen. Es geht um eine Bekehrung, nicht zu einer Kirche, sondern es geht um eine Bekehrung zu Jesus Christus. Und das kann man ganz einfach machen mit einem Gebet. Ich habe die Gnade gehabt, dass ich das vor meinem 12. Geburtstag machen durfte, dass ich Jesus gebeten habe: Herr Jesus, komm in mein Leben. Ich habe ihm damals meine Sünden bekannt, die mir bewusst waren, und ich weiß noch, mein Herz wurde erfüllt von einer großen Freude. Ich denke, es ist für ein Kind einfacher, so zu beten, weil als Erwachsener, wie kann denn Jesus in mich hineinkommen? Wie soll das denn zugehen? Ich kann das auch nicht erklären, ich weiß, aber wenn wir Jesus bitten, in unser Herz, in unser Leben zu kommen, als der Herr, als der Erlöser, dann wird er dieses Gebet erhören und vergibt uns unsere Schuld. Also Advent erinnert uns auch immer daran, es genügt nicht, dass Jesus irgendwann mal geboren wurde vor 2000 Jahren. Er muss in mir geboren werden. Ich muss ihm Raum geben in meinem Leben. Der dritte Punkt: Advent erinnert uns immer auch daran, dass Jesus gesagt hat, er werde wiederkommen. Wenn ihr die Evangelien lest, und die hat man schnell gelesen, dann fällt das einem immer wieder auf, dass Jesus davon gesprochen hat, dass er weggehen wird, aber dass er wiederkommen wird. Weihnachten mag ja so etwas, so das Kind in der Krippe mag ja so ein etwas Niedliches an sich haben, so ein Jö. Wenn Jesus einmal wiederkommt, wird das anders aussehen. Jesus hat im Verborgenen gelebt. Seine Geburt in Bethlehem war keine Schlagzeile wert in der Zeitung, die es noch nicht gegeben hat. Auch Jesu Predigttätigkeit in diese 2 bis 3 Jahre, da gab es keine Twitter-Meldungen, konnte sie auch nicht. Aber er hat gesagt, wenn er wiederkommt, dann wird das nicht im Verborgenen geschehen. Dann wird das die ganze Welt mitbekommen, wird für alle sichtbar sein. Und wenn Jesus wiederkommt, da wird Friede werden. Da wird sich die Sehnsucht der Menschen erfüllen. Aber es wird auch viele geben, die werden erschrecken. Die werden merken, es war doch alles wahr, was die Christen da erzählt haben von diesem Jesus. Jesus erzählt in der Bergpredigt, und viele Menschen, die nicht viel wissen von Jesus, die wissen, dass er einmal eine Predigt auf einem Berg gehabt hat und dass dort drin steht, liebet eure Feinde, segnet euch Fluchen und so weiter. Das ist so ein Wissen, das wahrscheinlich viele noch haben. Aber in dieser Bergpredigt, in diesen 3 Kapiteln, Matthäus 5 bis 7, sagt er auch ein Wort, das sehr, sehr erschreckt oder zum erschrecken müsste. Er sagt nämlich, es werden nicht alle, die zu mir sagen, Herr, Herr, die vom Herrgott sprechen. Es werden nicht alle, die zu mir sagen, Herr, Herr, in das Himmelreich kommen, sondern die den Willen meines Vaters im Himmel. Im Johannesevangelium hat Jesus gesagt, der Wille Gottes ist der, dass ihr an mich glaubt und auf mich vertraut. Und er sagt weiter, es werden viele zu mir sagen an jenem Tage, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt, also quasi unter Eingebung des Geistes Gottes gesprochen? Haben wir nicht in deinem Namen böse Geister ausgetrieben, Exorzisten? Haben wir nicht in deinem Namen viele Wunder getan? Und Jesus fährt weiter und sagt, dann werde ich ihnen bekennen, ich habe euch noch nie gekannt. Wenn Jesus sagt, ich habe euch noch nie gekannt, und wenn wir andererseits glauben, dass er der Sohn Gottes ist, der alles weiß, der jeden Menschen kennt, dann merken wir, dieses Wort, ich habe euch noch nie gekannt, muss eine andere Bedeutung haben. Es will sagen, lieber Freund, du hast mich nie zu dir eingeladen. Wir sind nie miteinander wirklich bekannt geworden. Wir sind nie miteinander warm geworden. Entweder hast du mich ignoriert oder ich hatte irgend so einen Nischenplatz so am Sonntag in deinem Leben, aber wir sind nie miteinander bekannt geworden. Du hast mich nie in dein Herz eingeladen. Du warst nicht bereit, den Thron deines Lebens mir zu überlassen. Lieder drücken oft eine Sehnsucht aus. Und ich denke, wir sollten nicht lachen, wenn die Sehnsucht in den Liedern zum Ausdruck kommt, nachher mit der Realität so nicht übereinstimmt. Wir dürfen uns darüber freuen, aber wir sollen uns bewusst sein, Erfüllung vieler dieser Sehnsüchte bekommen wir durch Jesus Christus. Er ist für unsere Sünden gestorben, damit wir Frieden haben. Der Herr legte unser aller Sünde auf ihn, damit wir Frieden hätten, hat Jesaja gesagt. Er muss in uns geboren werden. Und eines Tages werden alle, die Jesus wirklich kennen, die ihm sein Leben geöffnet haben, die Erfüllung dieser Sehnsüchte erleben. Hinten hat es ein Büchlein. Wer sich jetzt angesprochen fühlt und mehr wissen möchte, wie komme ich dazu, wie kann ich Jesus in mein Leben einladen, bedient euch hinten mit diesem Büchlein Schritte in ein neues Leben. Ich bete. Herr Jesus Christus, ich danke dir, dass wir im Advent immer wieder ganz besonders uns daran erinnern dürfen, dass du wirklich geboren bist vor über 2000 Jahren in Bethlehem. Danke, Herr, dass wir auch immer wieder daran erinnert werden, dass du in uns leben musst. Und sonst nützt deine Geburt in Bethlehem nichts. Und danke, dass wir wissen dürfen, eines Tages wird sich alles erfüllen, wird Friede auf Erden sein, wenn du wiederkommst. Und Herr, es wäre mein Anliegen, dass du keinem von uns, das heute Morgen da ist, einmal sagen musst, ich habe dich nie gekannt. Herr, öffne unsere Herzen. Amen.